Wie war das? Der kurze Erklärpodcast der Arbeiterkammer. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es einen Wirtschaftsboom und damit verbunden auch sehr starke Geburtenjahrgänge. Wir kennen diese Generation unter dem Namen Babyboomer. Das sind Menschen, die circa Mitte der 50er Jahre und in den 60er Jahren geboren wurden. Und diese sehr starke Bevölkerungsgruppe bewegt sich in Richtung Pension. Doch kann unser Pensionssystem da mithalten? Denn je mehr Pensionistinnen und Pensionisten, desto höher die Belastung fürs Pensionssystem. Werden die heute Erwerbstätigen auch noch zu ihrer Pension kommen? Das möchte ich meine Kollegin Dr. Ursula Janisch, Sozialrechtsexpertin der Arbeiterkammer Niederösterreich, fragen. Hallo Uschi, danke, dass du hier bist.
Hallo.
Wir haben uns schon mal in einer Episode im Jahr 2022 über die Pension unterhalten. Damals ging es um die freiwillige Höherversicherung für Pensionen. Da können Sie auch gerne noch mal reinhören. Heute sprechen wir über die staatliche Pension in Österreich. Bitte erklär uns mal die Faktenlage zum Pensionssystem. Stimmt die Aussage, dass in Zukunft keine staatlichen Pensionen mehr ausgezahlt werden können?
Also auf eines muss ich einmal vorweg hinweisen, und das ist das Folgende: Die Angst um die Pensionen, die ist fast so alt wie das Pensionssystem selbst. Das ASVG, also das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, in dem die Pensionen ursprünglich gesetzlich ausgestaltet wurden, ist am 01.01.1956 in Kraft getreten. Und wir haben in unserem Büro eine Tageszeitung aus dem Jahr 1959, das ist die Österreichische Tageszeitung, und da gibt es bereits einen Artikel mit der Überschrift: Der Sozialstaat ist in der Sackgasse, werden wir uns die Pensionen überhaupt noch leisten können? Also das war bereits 1959 die Frage: Wird sich das überhaupt noch ausgehen? Ja, wir sind so übersozial. Und da frage ich jetzt schon einmal, also da frage ich jetzt Sie, haben Sie schon einmal davon gehört, gab ja seitdem einige Wirtschaftskrisen, dass die Pensionsversicherungsanstalt die Pension nicht ausgezahlt hat mit dem Argument: Jetzt in dem Monat haben wir leider kein Geld mehr. Und ich gehe davon aus, dass für jeden von uns die Antwort ist: Nein, davon haben wir noch nie gehört, weil tatsächlich wurden bis dato jedes Monat pünktlich für die Pensionistinnen und Pensionisten die Pension ausgezahlt, egal wie die Wirtschaftslage gerade war. Das ist einmal Faktum.
Gut, das heißt, die Angst um die Pensionen ist so alt wie die Pensionen selbst. Woher kommt denn diese Angst und ist sie auch irgendwie begründet?
Erklären kann man sie auf jeden Fall, weil das österreichische Pensionssystem basiert auf dem Umlageverfahren. Wir sagen auch Generationenvertrag dazu. Was heißt das? Dass die heute Erwerbstätigen zahlen mit ihren Beiträgen. Es wird von uns ja, von unserem Bruttogehalt, wird ja ein Prozentsatz an Pensionsversicherungsbeitrag abgezogen. Bezahlen wir die Pensionen derer, die jetzt in Pension sind. Und wenn wir uns jetzt die Bevölkerungsstruktur anschauen in Österreich, dann kannst du schon ein bisschen Angst bekommen, weil wir sehen, fast ein Fünftel der österreichischen Bevölkerung ist 65 Jahre und älter. Und in diesem Alter arbeitet man halt normalerweise nicht mehr, sondern ist in Pension. Und wenn ich jetzt nur diese demografische Entwicklung anschaue, dann sage ich: Das kann sich ja nicht mehr ausgehen. Ja, und vor allem die Zahl wird ja noch größer. Das wird schon noch steigen, weil eben wie du bei der Einleitung gesagt hast, die Babyboomer, da kommt jetzt schon noch eine Welle, eine Pensionierungswelle. Also die Frage ist, wie wird sich das ausgehen?
Und wir werden immer älter.
Genau, also und auf das schauen auch sehr gerne die Privatversicherungen, die sagen: Schauen Sie sich das an. Ja, so viele alte Menschen, so viel in Österreich, das ist ein hoher Prozentsatz an Personen über 65, das kann sich doch nicht ausgehen mit den Pensionen. Schließen Sie eine private Pensionsversicherung ab.
Das klingt ja auch beängstigend. Also befinden wir uns tatsächlich in der pensionsrechtlichen Sackgasse?
Ja, so einfach ist es allerdings nicht, weil dann würden einfach viele Länder, also ich denke jetzt gerade an afrikanische Länder, da gibt es ganz viele junge und wenig ältere Personen, die hätten alle kein Problem mit den Pensionen und haben sie aber sehr wohl. Also auf das, was es beim Umlageverfahren tatsächlich ankommt, ist eine andere Zahl, und die heißt Pensionsbelastungsquote. Also ich belaste sie jetzt sozusagen mit einem Begriff aus der Pensionsversicherung, und zwar deswegen, weil der wird auch immer wieder in den Medien gebracht: die Pensionsbelastungsquote. Und ich will Ihnen auch erzählen, was heißt das? Die Pensionsbelastungsquote gibt an, quasi das Verhältnis zwischen erwerbstätigen Personen und Pensionen. Also wie viel, von 1000 Pensionsversicherten, wie viele Pensionen stehen da gegenüber? Ich sage deswegen Pensionen und nicht Pensionistinnen, weil es gibt Personen, die haben mehrere Pensionen. Ja. Eine Witwenpension, eine eigene Alterspension. Also wir müssen uns die Zahl der Pensionen anschauen und nicht die Zahl der Pensionistinnen. Und die stellen wir in Relation mit den Pensionsversicherten, also die, die erwerbstätig sind.
Ja.
Gut, und wenn wir uns das jetzt anschauen, also an sich wird es immer angegeben in 1000 zu. 1000 Erwerbstätige stehen wie viele Pensionen gegenüber? Und jetzt schauen wir, machen wir eine Zeitreise und gehen zurück in den 70er Jahren, goldene 70er Jahre. Wie war das damals? Und das kenne ich auch von den privaten Versicherungen, die dann sagen, früher war das so, da sind 4 Erwerbstätige auf der einen Seite gestanden und ein Pensionist. Und jetzt ist es ganz anders. Und ich will das jetzt einmal ein für alle Mal aufklären, das stimmt so nicht. In den 70er Jahren war die Pensionsbelastungsquote 1000 zu 477. Und wenn ich das jetzt runterdividiere auf wie viele Erwerbstätige standen einem Pensionisten gegenüber, dann war das 2,1 zu 1. Also da sind wir weit entfernt von 4 zu 1. Also in den 70er Jahren war es 2,1 zu 1. Beziehungsweise die Quote, wie man sie normalerweise angibt, 1000 Erwerbstätige standen 477 Pensionen gegenüber.
Also dieser Faktor quasi 4,77 zu 1 stimmt einfach nicht.
Also es wird immer angegeben 4 zu 1. Früher haben sozusagen 4 Erwerbstätige eine Pension gezahlt und das stimmt nicht. Mhm. 2 zu 1 zu 1. Also ich schaue jetzt auf die unselbstständigen Erwerbstätigen, da kommt die Zahl jetzt her, da war es 2 zu 1, also 2,1 zu 1.
Okay, das war in den 70er Jahren. Und wie sieht es jetzt heute aus mit der heutigen Pensionsbelastungsquote?
Also die Pensionsbelastungsquote im Jahr 2023 bei den unselbstständigen Erwerbstätigen, von denen rede ich jetzt immer, war 1000 zu 572. Also 1000 pensionsversicherte Erwerbstätige standen 572 Pensionen gegenüber. Wenn ich das wieder runterbreche, dann wären das 1,75 zu 1. Mhm. Also wir haben sozusagen in den 70er Jahren 2,1 zu 1 gehabt und jetzt 1,75 zu 1. Das ist jetzt der Unterschied, ist da jetzt nicht so groß, wie das immer verkauft wird. Also das will ich nur sagen, es gibt schon einen Unterschied, aber er wird in den Medien immer viel, viel frappanter dargestellt, als es tatsächlich ist.
Und wie war dann die Situation dazwischen quasi zeitlich, also vor ungefähr 20 Jahren, in einem Zeitraum, in dem die sogenannten Babyboomer vom Alter her noch mit festen Beinen im Berufsleben gestanden sind?
Ja, das ist das Spannende. Das habe ich mir nämlich extra für diesen Podcast jetzt angeschaut. Und da sind mir fast die Augen gedacht, aha, im Jahr 2003, ich habe halt jetzt genau 20 Jahre zurückgeschaut, im Jahr 2003 war die Pensionsbelastungsquote 1000 zu 607. Also wenn man das wieder runterbricht, wären es jetzt 1,65. Erwerbstätige stehen einer Pension gegenüber. Und das, was man festhalten kann, vor 20 Jahren war die Pensionsbelastungsquote schlechter als heute. Und das, ja, das ist jetzt schon eine sehr spannende, eine sehr spannende Zahl. Und das, obwohl die Pensionen, also der Pensionsstand, wenn man den vergleicht vor 20 Jahren und heute oder im Jahr 2023, der hat sich um 30% erhöht. Das heißt, wir haben um 30% mehr Pensionen als vor 20 Jahren. Und trotzdem hat sich die Pensionsbelastungsquote, also das Verhältnis erwerbstätige Pensionen, verbessert.
Mhm. Wie kann man sich das erklären?
Ja, also ich hoffe, ich konnte Sie damit zumindest überraschen, weil ich finde, das ist schon
absolut.
Das ist schon sehr spannend, mit dem das erwähnt natürlich niemand. Das ist auch klar. Erklären kann man, also da gibt es mehrere Erklärungen. Ich bringe jetzt einmal die erste und das ist die Erwerbstätigenquote. Also wenn wir uns jetzt alleine, wir zwei vertreten das weibliche Geschlecht, wenn man jetzt alleine die Erwerbstätigenquote von Frauen anschaut, also von den 70er Jahren überhaupt nicht, schauen wir mal irgendwann hin, aber wenn wir in den letzten 20 Jahren hinschauen, da haben wir ein Plus von 10%. Mhm. Auch bei den Männern ist sie gestiegen. Also wir haben einfach ein Plus an Erwerbstätigen, stehen einem Plus an Pensionen gegenüber. Aber es ist nicht so, dass die verschwinden sozusagen. Es wird immer so verkauft, dass wir nur die Pensionen wachsen. Tatsächlich ist auch die Zahl der Erwerbstätigen in den letzten 20 Jahren erheblich gestiegen. Und das ist eine Erklärung. Zur nächsten komme ich noch. Und das, was uns aber quasi diese erhöhte Erwerbstätigenquote, worüber sie uns noch nichts aussagt oder was sie leider oder was sie nicht abbildet, ist, dass natürlich diese Frauen, die da jetzt mehr arbeiten,
oft in Teilzeit sind.
Genau, sehr oft in Teilzeit sind. Das heißt, die Beitragsgrundlagen, also das, was die PVA dann als Einnahmen kriegt, die sind unter Umständen ja niedriger. Oder nicht unter Umständen, die sind niedriger, wie wenn ich Vollzeit arbeite. Das ist auch klar. Deswegen brauchen wir eine zweite Kennzahl, die wir uns anschauen. Also ich habe von der Pensionsbelastungsquote gesprochen und ich komme jetzt zu einem weiteren Begriff, den man auch immer wieder hört und worunter man sich auch nichts vorstellen kann. Und das ist die Ausfallshaftung. Was heißt Ausfallshaftung? Das wird dann auch oft als Bundesbeitrag oder Bundesmittel bezeichnet. Ich rede jetzt einmal von der Ausfallshaftung, weil meines Erachtens ist das noch der einfachste Begriff. Die PVA kriegt Einnahmen. 22,8% von meinem Bruttogehalt zum Beispiel. Und auf der anderen Seite hat sie viele Ausgaben. Zum Beispiel, indem sie mir meine Pension bezahlt. Und zwischen den Einnahmen und den Ausgaben ist eine Lücke. Und diese Lücke, also diese Differenz, die wird vom Bund ausgeglichen. Das heißt, der Bund zahlt etwas dazu. Das ist auch so gewollt, das ist auch so beabsichtigt, das geht nicht eins zu eins. Der Bund zahlt etwas dazu. Und wenn man sich diese Zahlungen jetzt anschaut, und da habe ich mir jetzt einmal die letzten 10 Jahre angeschaut und nur diese Zahlen, dann kommt man leider, das ist ja kein Mythos, zum Ergebnis, die haben sich um 50% erhöht. Also das, was der Bund dazu geschossen hat, da rede ich jetzt überhaupt von allen Pensionsversicherungszweigen, das ist um 50% höher als vor 10 Jahren.
Daraus könnte man jetzt aber wieder schließen, dass die Kosten explodieren und der Pensionscrash eben doch kurz bevorsteht, oder nicht?
Wenn man sich nur den Betrag anschaut, dann kann man auf jeden Fall zu diesem Ergebnis kommen. Und damit, wenn ich jetzt nur diesen Betrag bringe und vielleicht noch einen Hinweis auf die demografische Entwicklung, dann kann ich theoretisch alles politisch durchsetzen, weil dann sage ich, ja, wir müssen die Kosten explodieren. Ich will aber in dem Zusammenhang auf etwas anderes hinweisen, nämlich die Kosten. Das ist jetzt egal, ja, sei es jetzt Sozialausgaben, was auch immer, es wird immer an der Wirtschaftsleistung des Staates gemessen. Also BIP heißt das abgekürzt, das Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, das ist alle Leistungen, Güter, die ein Staat sozusagen an Vermögen, das er eben in einem Jahr macht. Und wenn man sich jetzt die Ausfallhaftung anschaut im Vergleich zum BIP im Jahr 2023 und im Jahr 2013, dann kommt haargenau dieselbe Zahl raus. Also die Ausfallhaftung, also das, was der Bund dazu gezahlt hat, um die Lücke zu schließen, die die PVA hatte mit der Auszahlung der Pensionen, das ist verglichen zum BIP, waren das 2,3% im Jahr 2013 und waren 2,3% im Jahr 2023. Und das ist jetzt vollkommen wurscht, ob ich mir jetzt anschaue, ob ich da jetzt die Ausgleichszulage noch dazu nehme oder auch der Bund muss auch Zahlungen leisten, wenn ich im Wochengeldbezug bin, weil ich gerade ein Baby bekommen habe, dann zahlt der Bund den Pensionsversicherungsbeitrag, nicht ich. Also egal, welche Kennzahlen ich da dazu nehme, es kommt immer dabei raus, dass seit den 70er Jahren verglichen zum BIP war das mehr oder weniger immer in einem bestimmten Rahmen.
Ach, seit den 70er Jahren, auch nicht nur die letzten 20 Jahre.
Also sozusagen dieses Vergleich, ich habe jetzt nur die letzten 10 Jahre quasi herangenommen, weil ich da halt einfach konkrete Zahlen hatte. Aber es ist, da gibt es auch einige Artikel dazu und Grafiken. Ich kann das, also dieses im Zusammenhang mit dem BIP hat sich was der Bund zahlen musste, das hat sich einfach, da ist immer so ein bisschen, je nachdem, wie es der Wirtschaft geht, also wenn irgendeine Krise war, Corona-Krise, war das natürlich wieder stärker und dann geht es wieder runter. Aber es hat sich in den letzten Jahrzehnten immer in einem bestimmten Rahmen bewegt. Und das muss man halt auch wissen. Und wenn man das nicht weiß, dann hört man nur, oh, um 50% plus kann sich nicht mehr
ausgehen. Also nochmal kurz zusammengefasst, du hast dir konkret nochmal die Zahlen der letzten 10 Jahre angesehen. Und man kann feststellen, dass die Ausgaben des Staates, also das Geld, das der Staat berappen muss für die Pensionen, dass diese Ausgaben um fast 50% gestiegen sind. Aber der Unterschied ist?
In Relation zur Wirtschaftsleistung unseres Landes ist das ein Prozentsatz und der verändert sich kaum. Also obwohl es betragsmäßig wird es höher, aber immer in Relation zur Wirtschaftsleistung quasi der Prozentsatz, der es von der Wirtschaftsleistung ausmacht, bleibt gleich. Beziehungsweise sowas halt jetzt im Jahr 2013 mit dem Jahr 2023. Die Ausgaben waren jeweils 2,3% vom Bruttoinlandsprodukt. Und wenn man das überhaupt die ganze Kurve anschaut von den 70er Jahren, dann hat sich das in Relation, also im Vergleich zum BIP, zum Bruttoinlandsprodukt, hat sich das immer in einer ganz engen Kurve auf und ab bewegt, je nachdem, wie halt auch die Wirtschaft benannt war. Also man merkt, gibt es eine Wirtschaftskrise, dann geht natürlich die Kurve nach oben, dann habe ich einen höheren Prozentsatz vom BIP bei den Ausgaben und wenn es der Wirtschaft besser geht, dann wird das wieder niedriger. Aber es hat sich in all diesen Jahrzehnten kaum bewegt. Das ist immer, und das wird immer so anders verkauft. Es wird ja so verkauft, als wird das ja ins Bodenlose gehen. Aber gemessen am Bruttoinlandsprodukt hat sich da kaum was getan.
Und das ist die wichtige Info, die du uns da herausgearbeitet hast. Vielen Dank. Das heißt, es ist also ein Mythos, dass der Bund inzwischen den Großteil des Pensionsaufwandes berappen muss.
Das ist definitiv ein Mythos, was die unselbstständige Erwerbstätigen betrifft. Ich habe mir das jetzt nochmal genau angesehen und es ist tatsächlich so, über 80% vom Pensionsaufwand, also da rede ich jetzt noch nicht von der Krankenversicherung der Pensionisten, von Rehabilitation, von was auch immer, die Pensionsversicherung hatte noch viel mehr Aufgaben als nur die Auszahlung der Pension. Aber wenn man sich jetzt, also 80% von Pensionsaufgaben, mehr als 80% zahlen sich die unselbstständig Erwerbstätigen nach wie vor selbst. Also der Bund zahlt im Rahmen der Ausfallshaftung 16,2% vom gesamten Pensionsaufwand der unselbstständig Erwerbstätigen. Das Bild ist übrigens bei den Selbstständigen, bei den Bauern ein anderes. Also insbesondere die SVS für Landwirtschaft, also die Sozialversicherung für Landwirtschaft, da wird fast alles, muss man fast sagen, es sind 87,9% der Pensionsausgaben werden vom Bund bezahlt. Also da schaut das Bild anders aus, aber da ist natürlich die absolute Zahl viel, viel, viel niedriger als bei den unselbstständigen Erwerbstätigen. Also wir machen natürlich den Großteil der Pensionsausgaben aus. Und was ich vielleicht noch gar nicht erwähnt habe, Österreich hat von der EU-Kommission sehr gute Noten bekommen. Also sie haben gesagt, ja, der Pensionsaufwand, der wird sich noch erhöhen. Es ist klar, ja, das wird nicht zu verhindern sein. Ja, es kommt jetzt noch eine Pensionswelle, aber wir stehen im EU-Schnitt sehr gut da. Und es wird erwartet, dass es ab 2030 wieder bergab geht mit dem Pensionsaufwand, also dass die Kosten wieder niedriger werden. Und ich will da noch etwas dazu sagen. Anfang der 2000er Jahre, da haben einige Länder, zum Beispiel Deutschland, die haben natürlich auch immer demografische Entwicklung, wir werden wieder älter, das kann sich nie ausgehen, haben gesagt, nein, das öffentliche System, das Umlagensystem, das wird so nicht halten. Wir müssen unseren Fokus auf die privaten Versicherungen lenken. Wir müssen unseren Fokus auf die Betriebspensionen lenken. Und jetzt, 20 Jahre später, stellt sich das bereits heraus, dass das ein Irrweg ist. Weil die Menschen von den unteren Schichten, von den unteren Gesellschaftsschichten, können sich eine private Versicherung nicht leisten. Und mit der öffentlichen Pension können sie nicht mehr leben. Also es ist jetzt ganz klar bei diesem Kommissionsbericht rausgekommen, unser Weg war der richtige und unser Weg ist gut und unser Pensionssystem ist solide. Also ich glaube, das wird auch gern vergessen in den Diskussionen. Wir haben gute Noten bekommen und wir stehen grundsätzlich gut da.
Also mit dem österreichischen Pensionssystem stehen wir grundsätzlich gut da, aber wie sieht es nun mit der angeblich dringenden Erhöhung des Antrittsalters aus für die Regelalterspension? Ist die dringend notwendig, deiner Meinung nach?
Dazu muss ich etwas sagen, weil mit der Anhebung, also mit der Forderung Anhebung Regelpensionsalter, da wird auch immer gesagt, Österreich braucht den großen Wurf bei den Pensionen, wir müssen reagieren. Und ich habe gerade vorher Deutschland erwähnt, wo ich gesagt habe, Anfang 2000er haben die jetzt quasi umgestellt, ihren Fokus. Und tatsächlich, Österreich hat auch reagiert Anfang der 2000er Jahre. Es ist nicht so, dass die Politik die letzten Jahrzehnte Däumchen gedreht hat und gesagt hat, jetzt warten wir einmal auf den Kollaps. Au contraire, Anfang 2000 haben wir einen absoluten Paradigmenwechsel im Pensionssystem gehabt. Früher waren die besten 15 Jahre, haben gezählt für meine Pension. Das heißt, habe ich nur viele Jahre gearbeitet, aber habe ich, und viel schlechte Jahre, wo ich ganz wenig verdient habe. Hauptsache, ich habe 15 gute Jahre gehabt, dann hatte ich eine super Pension. Also 15 gute Jahre und viele Jahre gearbeitet hat geheißen, eine super Pension. Das ist vorbei. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist wirklich vorbei. Seit 2005. Im Jahr 2005 ist das Pensionskonto eingeführt worden und ab 2005 zählt einfach jedes Jahr. Das heißt, habe ich 5 Jahre, in denen ich sehr schlecht verdiene, macht sich das auf meine künftige Pension, also das macht was aus. Also das muss ich jetzt dann auch noch einmal wirklich laut sagen. Achtung, haben Sie viele Jahre in schlecht bezahlter Teilzeit, das macht sich auf Ihre künftige Pension viel mehr bemerkbar, wie noch vor 2005.
Und das wird vor allem auch Frauen betreffen, wie wir vorhin schon erwähnt haben, Frauen, die sehr viel in Teilzeit arbeiten.
Das wird vor allem auch Frauen betreffen. Und betreffen tut es auch die Beamten und Beamtinnen, die sind nämlich ebenfalls in diese Pensionsharmonisierung reingefallen. Mhm. Die hatten ja ursprünglich 80% vom Letztgehalt, also da hat die Pension auch etwas anders ausgesehen. Und die fallen auch in die Harmonisierung und die werden uns unter anderem auch retten, dass wir sozusagen über die nächsten 10, 15 Jahre gut drüber kommen. Und ich will da jetzt nicht zu lang reden, aber es sei nur gesagt, der Gesetzgeber hat jetzt nicht nur dort kräftig herumgeschraubt, sondern auch in anderen Bereichen. Ich erwähne jetzt nur noch ein Beispiel, die Hackler-Pension, also heißt Langzeitversichertenregelung, aber bekannt ist sie unter Hackler-Pension. Da war auch früher Antrittsalter 60, Krankengeldbezug hat dazu gehört, sie war abschlagsfrei. Das ist alles verschärft worden. Ich kann sie erst mit 62 antreten, Krankengeldbezugszeiten zählen nicht mehr dazu, ich habe Abschläge. Also der Gesetzgeber hat getan, sehr zum Leidwesen der Betroffenen, das kriegen wir natürlich immer mit, aber da ist einiges passiert und dieser Ruf, wir müssen etwas ändern, wir brauchen die große Reform, da ist bereits sehr viel passiert. So, und es tut mir leid, jetzt habe ich eine sehr lange Abzweigung genommen zu deiner eigentlichen Frage. Braucht es jetzt die Anhebung des Regelpensionsalters? Unserer Ansicht müsste man woanders ansetzen, nämlich schauen, wann gehen denn die Leute tatsächlich in Pension? Also was ist das faktische Pensionsantrittsalter? Sind die Leute vor der Pension überhaupt noch erwerbstätig? Und das ist schon eine spannende Frage, weil ein Drittel der Frauen geht bereits jetzt von der Arbeitslosigkeit in die Pension. Wenn ich jetzt auch noch sage, ich hebe das Antrittsalter an, naja, okay, dann sind halt noch mehr in der Arbeitslose, aber dann verschiebe ich ja nur das Problem dann zu einem anderen Träger. Aber ich löse ja nicht das Problem, dass ich ja meine Erwerbsbeteiligung erhöhen muss. Also das muss der Fokus sein. Ich muss die Erwerbsbeteiligung erhöhen, vor allem eben auch von Älteren. Und da muss ich mir viel überlegen, weil eine Pflegekraft, die schon mit 55 sagt, eigentlich schaffe ich das körperlich nicht mehr, wie soll die denn das mit 67 schaffen? Mhm. Und eins muss uns auch klar sein, eine Anhebung des Regelpensionsalters heißt gleichzeitig Pensionskürzung. Weil ich sterbe trotzdem mit einem bestimmten Alter und damit habe ich ja weniger Jahre in Pension. Und noch zusätzlich, die Babyboomer wird es nicht treffen, also die uns jetzt quasi die Probleme machen, weil sie so viele sind, weil es gibt einen Vertrauensgrundsatz, also das Regelpensionsalter konnte ich eh erst später anheben. Das heißt, die ohnehin schon vom Pensionskonto betroffen sind, dass die Pensionen eh schon niedriger sind, die wären doppelt betroffen. Also deswegen, das Regelpensionsalter anheben, ja, das ist, klingt gut, aber tatsächlich, was viel wichtiger ist, das faktische Pension. Ich muss schaffen, dass die Leute auch noch länger erwerbstätig sein können.
Ja. Gibt es noch etwas, wo wir ansetzen müssen?
Gute Löhne. Lohnerhöhungen an die Inflation angepasst, weil ein Prozentsatz vom Lohn geht an die Pensionsversicherungsanstalt.
Wir können jetzt am Ende dieser Episode aber abschließend schon festhalten, dass in Bezug auf die Pensionen das System seit Beginn seiner Einführung im Jahr 1956, hast du vorhin erwähnt, dass es hält. Es hat sich natürlich einiges verändert, aber die Pensionsbelastungsquote hat sich beispielsweise gegenüber vor 20 Jahren sogar ein bisschen verbessert. Danke für deine Zeit, Uschi, die du dir für dieses sehr komplexe Thema und auch eigentlich emotionale Thema natürlich genommen hast. Danke für all deine Erklärungen. Denn alle machen sich natürlich Sorgen um die Zukunft und da ist es gut, wenn du als Expertin da natürlich Rede und Antwort stehst und uns die Fakten erklärst. Antworten auf Ihre Fragen zur Pension können Sie auch auf unserer Website finden unter noe.arbeiterkammer.at/pension. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, mit einer Expertin oder einem Experten der AK zu sprechen unter der Hotline 05 7171 22000 und zwar immer zwischen Montag und Freitag zwischen 8 und 16 Uhr. Liebe Uschi, danke, dass du wieder hier warst.
Danke.